Hallo, ich bin hier jetzt in der Escherstraße bei Phoenix e.V. bzw. La Strada und treffe mich mit Doro und Katharina, um über ihre Projekte zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr bereit seid für ein Interview. Wollt ihr erst mal vorstellen, was die beiden Vereine oder der Verein Phoenix e.V. macht, seit wann er da ist?
Ja, dann fange ich doch mal an. 1989 haben Sozialarbeiterinnen und Menschen, die im weitesten Sinne mit Sexarbeit was zu tun hatten, festgestellt, dass es in Hannover kein entsprechendes Angebot gibt, keine Beratung für Sexarbeitende, und haben den Verein Phoenix gegründet. Das ist also jetzt inzwischen 31 Jahre her. Zunächst war das ehrenamtliche Tätigkeit und dann gab es Fördergelder vom Bund. Das Bundesmodell Frauen und AIDS ging an den Start. Da hat man sich dann beworben und über diese Finanzierung konnte die Beratungsstelle Phoenix entstehen. Wir haben dann zunächst keine eigenen Räume gehabt. Das wurde bei der Lazarus-Legion ein Raum mitgenutzt und später auch mal bei der Hannöverschen AIDS-Hilfe. Und durch das Bundesmodell haben wir dann eigene Räume anmieten können. Wir haben einen Vermieter gefunden, der unsere Thematik okay fand und das auch im Hause vertreten hat, weil nach wie vor ist es ja so, dass Sexarbeitende doch immer noch stigmatisiert und diskriminiert werden. Das wirkt sich auch auf Sozialarbeit aus. Ja, und so sind wir an den Start gegangen und wir haben dann während der aufsuchenden Arbeit und den Tätigkeiten, die wir so aufgenommen haben, festgestellt, dass wir uns viel vorgenommen hatten, dass wir für alle Menschen im Milieu da sein wollten, sei es Profifrauen, sei es Gelegenheitsprostituierte, sei es drogengebrauchende Frauen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen, und haben gemerkt, das schaffen wir nicht mit einem Angebot. Und daraus ist die Idee von La Strada entstanden, 1993. La Strada war zunächst in der Goethestraße in Hannover angesiedelt und wir hier in der Nähe vom Steintor. Und die Arbeit von La Strada, da kommen wir ja später dann noch dazu. Während der aufsuchenden Arbeit haben wir dann auch festgestellt, dass durch die EU-Osterweiterung und den Mauerfall, das war ja 89, immer mehr Menschen aus dem Osten auch hierher gekommen sind und dass wir uns mit den Menschen nicht verständigen konnten, also gerade mit denen, die auf der Straße arbeiten, weil sie eben Polnisch sprachen oder irgendeine andere osteuropäische Sprache, die wir nicht beherrschten. Da konnten wir dann eine Kollegin gewinnen, die Spätaussiedlerin ist und die Polnisch spricht und Russisch studiert hat in Polen, die diese Sprachen abdeckte, die dann über die Kommunikation mit den Sexarbeitenden auch festgestellt hat, dass es auch Menschen gibt, die nicht freiwillig in dieser Tätigkeit sind. Vor diesem Hintergrund haben wir dann 1997 ein Konzept für COBRA geschrieben, das ist die Koordinierungs- und Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel, die bis Ende 2017 zum Verein gehörte, sich dann aber von Phoenix e.V. getrennt hat und einen eigenen Verein gegründet hat. Und das vierte Projekt des Vereins, beziehungsweise jetzt eben das dritte Projekt des Vereins, ist das Café Nachtschicht, ein niederschwelliges Angebot am Straßenstrich hier in Hannover. Das wurde 2005 eingerichtet aufgrund von Veränderungen der Sperrgebietsverordnung. In Hannover gibt es eine Sperrgebietsverordnung, die die Standfläche regelt, wo Sexarbeitende stehen dürfen. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit Anwohnern oder es gibt politische Strömungen, die wieder Veranlassung geben, dass über diese Sperrgebietsverordnung nachgedacht wird oder eine Veränderung dieser Verordnung nachgedacht wird. Ja, das ist 2005 nochmal ganz massiv gewesen, dass die Standfläche für die Sexarbeitenden sich auf 200 Meter verkleinert hat und wir eben früher rumgelaufen sind auf dem Straßenstrich und die Menschen oder die Frauen angesprochen haben, und dass es jetzt notwendig war, eben eine feste Einrichtung zu haben, wo die Frauen hinkommen, weil wenn wir auf 200 Meter Standfläche rumlaufen, ist das geschäftsschädigend für die Frauen und es sind auch keine vertraulichen Gespräche notwendig. Das vielleicht erstmal so zu den vier Projekten. Ich arbeite im Projekt Phoenix.
Und was machst du da konkret?
Das ist eine Beratungsstelle für Prostituierte. Wir haben immer noch das Wort Prostituierte darin, obwohl wir jetzt eigentlich eher lieber Sexarbeitende sagen würden. Ja, wir sind eine Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit, egal ob Mann oder Frau oder Trans. Mhm. Wir sind für Angehörige der Sexarbeitenden da und beraten eigentlich in allen Lebenslagen. zu allen möglichen Fragestellungen, sei es zur beruflichen Umorientierung oder wenn jemand verschuldet ist oder wenn es Probleme mit der Familie gibt oder mit Kindern oder wie auch immer. Dadurch, dass wir uns eben an eine bestimmte Zielgruppe richten, sind wir eben mit allen Themen der Beratung konfrontiert. Dafür benötigen wir dann natürlich eine gute Vernetzung hier ins Hilfesystem in Hannover, dass wir auch Menschen weitervermitteln können, weil wir das natürlich nicht alles abdecken können. Wir haben 4 Sozialarbeiterinnenstellen hier, eine in Vollzeit, die anderen in Teilzeit. Das ist auch nicht besonders viel, wenn man auch sieht, dass wir niedersachsenweit die einzige Beratungsstelle sind und quasi für das ganze Flächenland zuständig sind.
Mhm. Heißt das, es kommen dann auch Leute aus allen, aus ganz Niedersachsen?
Ja, das klappt natürlich wegen der Fahrtwege nicht gut, und aber wir machen das eben auch telefonische Beratung, bieten wir an, und auch per E-Mail können Frauen Anfragen schicken, und wir machen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit, fahren wir auch ins Land rum und besuchen da die Laufmobile und Clubs und Wohnungen, die dann in der Region sind, die wir dann gerade ausgesucht haben. Von daher besteht da auch ein persönlicher Kontakt, und durch das neue Projekt, was wir jetzt im letzten Jahr angeschoben haben, was in diesem Jahr anlaufen wird, werden wir die aufsuchende Arbeit im Land auch ausweiten.
Das ist ein Projekt dann innerhalb von Phoenix.
Vom Projekt Phoenix. Genau.
Genau, okay. Und ihr seid jetzt 4, wobei nicht 4 volle Stellen, wenn ich das. Und wie ist eure Entwicklung so gewesen?
Wir haben zu zweit angefangen und sind dann zu dritt gewesen, weil 1989, als die Beratungsstelle eingerichtet wurde, war in Hannover auch große Wohnungsnot, was ja jetzt auch wieder ein aktuelles Thema ist. Und wir haben damals eine Übergangswohnung gehabt für Frauen, die aus der Sexarbeit raus wollten, die was anderes machen wollten oder die von Gewalt betroffen waren und ihren sogenannten Zuhälter verlassen mussten, die einfach einen Platz brauchten. Diese Übergangswohnung haben wir ein paar Jahre gehabt, aber haben wir dann abgeschafft, weil die Nachfrage nicht mehr da war und der Wohnungsmarkt sich auch entspannt hatte und es einfacher war für Frauen, die aus anderen Städten kamen, hier auch Wohnraum zu finden.
La Strada.
Ja.
Ein Projekt von Phoenix e.V. Was macht ihr?
La Strada gibt es, wie Doro gerade schon erzählt hat, seit 1993. Es war einfach so, dass aufgefallen ist in der Arbeit, dass Frauen, die psychoaktive Substanzen gebrauchen, nochmal andere Unterstützungsbedarfe haben als Sexarbeiterinnen, wo es mehr um Themen ging in der Arbeit oder zum Beispiel Professionalisierungsthemen. Und dass das was war, was irgendwann nicht mehr komplett mit abgedeckt werden konnte von Phoenix. Und da haben sich dann Sozialarbeiterinnen auf den Weg gemacht und haben ein neues Konzept geschrieben für eine Anlauf- und Beratungsstelle für drogengebrauchende Frauen, die in der Sexarbeit auch tätig sind oder von Gewalt betroffen sind. Also es ist ein relativ breites Spektrum, was La Strada auch abdeckt. In der Escherstraße haben wir ein niedrigschwelliges Kontaktcafé, was an 4 Tagen der Woche geöffnet ist, jeweils 5 Stunden, 2 Vormittage, 2 Nachmittage. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass sich Frauen, die legalisierte Substanzen gebrauchen, zum einen basal versorgen können. Also das heißt, bei uns ist ein großes Thema Essen, Trinken, Schlafen, Waschen, Duschen. Mhm. Also das sind erstmal quasi die Abdeckung der menschlichen Bedürfnisse steht im Vordergrund. Momentan ist es auch wieder so, dass viele Spritzen getauscht werden. Wir haben viele Frauen, die akut drogengebrauchend auch wieder sind. Es wird wieder auf den Sofas geschlafen, die da sind. Viele Frauen haben auch ihre Wohnung verloren. Also es ist wie so ein kleiner Rückwärtstrend schon zu beobachten. Ganz wichtig ist die Beratungsarbeit, die wir anbieten. Da bietet sich das niedrigschwellige Café in einer ganz besonderen Form an, weil es viele Frauen gibt, die das 1-zu-1-Setting im Beratungsbüro nur schwer aushalten können. Also es ist häufig ein ganz langer Weg in dieses Büro. Ganz viel findet unten einfach an dem großen Esstisch statt. Das ist für uns als Sozialarbeiterin nicht immer einfach, weil durchaus auch mal mehrere Paar Augen auf uns gerichtet sind. Auf der anderen Seite ist es auch interessant, weil nicht immer nur die Perspektive von uns als professionellen Fachkräften mit reinspielt in ein Gespräch, sondern auch die Perspektive von den anderen anwesenden Frauen als Betroffene. Also es ist, ja, es hat was Ganzheitliches teilweise auch. Wir bieten natürlich auch, und das haben wir auch ganz viel, die 1:1-Beratung dann im Beratungsbüro an, wo die Frauen ganz viele unterschiedliche Themen mitbringen. Also natürlich geht es um den Substanzgebrauch, um Safer Sex, Safer Use, aber auch ansonsten alles, was Frauen in ihrem Leben begegnet. Es geht um Mutterschaft, um Schwangerschaft, es geht um gesundheitliche Themen bezogen auf den weiblichen Körper. Es geht aber genauso auch, irgendwann ist es so, dass die Frauen oft auch Kinder bekommen. Da geht es dann auch um die Kinderthemen, einfach um Erziehungsfragen. Genauso geht es um Schulden. Also es sind Themen, die wir nicht immer bearbeiten können, aber wo wir helfen können, weiter zu vermitteln an andere Fachberatungsstellen. Das heißt nicht immer, dass die Frau dann auch dort quasi so angebunden ist wie bei uns. Häufig werden eben bestimmte Dienstleistungen dort dann wahrgenommen, wie zum Beispiel die Klärung der Schuldensachen, was wir hier unten nicht durchführen können in dem Maße, wo wir auch immer an die Fachberatungsstellen vermitteln. Aber es sind häufig sehr lange Beratungsprozesse. Also viele Frauen kommen über viele Jahre wieder, weil im Fokus unserer Arbeit die Beziehungsarbeit steht, also der Aufbau von Vertrauen. Und wenn das einmal gefasst ist, eine Abnabelung quasi wieder sehr schwierig vollzogen werden kann. Die Frauen, mit denen wir arbeiten, haben sehr häufig in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse. Körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, emotionale Vernachlässigung ist ein ganz großes Thema. Und in diesem Zuge ist dieser Vertrauensaufbau etwas, was sehr lange dauert und was für uns auch immer wieder eine Herausforderung ist. Aber wenn das dann gelungen ist, wenn die Frauen Papiere mitbringen, wenn wir das zusammen bearbeiten können, wenn es möglich ist, eine Weitervermittlung anzustreben, dann ist einfach für uns immer ganz viel geschafft. Und genauso arbeiten wir eben auch auf der Straße. Also wir machen auch Streetwork tagsüber auf der offenen Drogenszene, um auch Kontakte zu Frauen zu finden, die wir vielleicht noch nicht kennen, die wir mit der Beratungsstelle nicht erreichen, aber auch Kontakte aufrechtzuerhalten. Manchmal ist es so, dass wenn der Drogengebrauch akut gerade das Leben bestimmt, dass sie gar nicht mehr unbedingt bei uns in der Anlaufstelle auftauchen, weil es mehr darum geht, Geld zu beschaffen für den Konsum, die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren. Und das ist dann ein Kreislauf, der tagefüllend ist. Mhm. Ja. Und wir arbeiten eben sowohl Phoenix als auch La Strada im Nachtschicht an der Straße. Mhm. Und das ist eine Kooperation mit der AIDS- und STD-Beratungsstelle der Region Hannover. Die sind dort auch vor Ort, ja. Mhm.
Wie seht ihr das dann sozusagen mit euren Projekten? Dacht ihr, es gibt so eine Etablierung, es ist in der Stadt quasi anerkannt, dass es das braucht und es gibt euch? Oder müsst ihr euch weiter bemühen darum, dass das ein angemessenes Angebot gibt?
Also erstmal sind wir für ganz Niedersachsen zuständig. Wir werden vom Land finanziert, von der Stadt Hannover und auch von der Region Hannover. Soziale Arbeit muss ich irgendwie immer bemühen, um die Darlegung ihrer Themen. Also wir machen auch viel Lobbyarbeit, weil wir mit Zielgruppen arbeiten, die selbst sehr stark betroffen sind von Stigmatisierung und Diskriminierung. Und deren Energie häufig ausreicht, um vielleicht ihr eigenes Leben zu bestreiten. Also ich spreche jetzt besonders vielleicht auch für die Frauen von La Strada, deren Stimme vielleicht nicht in dem Maße gehört wird oder deren Wünsche nicht so nach außen dringen. Und die Lebenswelt gerade von den Frauen, die drogengebrauchend sind und in der Sexarbeit tätig sind, das sind Lebenswelten, von denen andere Menschen häufig aus Medien eine Vorstellung haben, aber die nicht viel mit der Realität dann übereinstimmen. Und da verstehen wir uns auch als Möglichkeit, Menschen einen Einblick, einen fachlichen Einblick in die Lebensrealitäten zu geben und vielleicht auch einfach einen Blick über den Tellerrand und die Möglichkeit, auch Stereotype, die sie in sich selbst vielleicht haben, die jeder Mensch hat, zu überprüfen und eine Möglichkeit, einfach auch nochmal neue Perspektiven zu denken.
Ich glaube, das hat unseren Verein von Anfang an ausgemacht, dass wir immer geguckt haben, was ist notwendig, wo muss es Veränderung haben, dass wir auch unsere eigene Arbeit immer wieder hinterfragt haben oder geguckt haben, was machen wir da eigentlich, ist das sinnvoll? Und das sieht man zum einen, denke ich, auch an der Entwicklung, welche Projekte der Verein eben nach und nach aufgebaut hat. Ich denke, es gäbe noch einige, die wir dazu nehmen könnten, wie zum Beispiel das Thema Sextourismus. Ist auch nach wie vor noch ein großes Thema, was wir aus Kapazitätsgründen nicht können. Wir sehen unsere Arbeit generell, die Aufgabe von Sozialarbeit, eben auch das, was an der Basis passiert und das, was wir mitkriegen, eben zu transportieren, dass wir die Brücke sind in die Politik und auch zu den Menschen zu bringen, die Entscheidungen fällen, sei es jetzt in der Gesetzgebung oder auch bezüglich unseres Geldes. Und das hat Katharina schon gesagt, wir werden auch vom Land gefördert, von der Stadt Hannover und Region Hannover. Und ansonsten müssen wir uns um Bußgelder bemühen und sind auf Spenden angewiesen.
Und das, was Doro sagt, ist, glaube ich, auch nochmal was, was unseren Arbeitsplatz hier sehr besonders macht. Einfach, dass wir sowohl die Arbeit mit den betroffenen Menschen auf der einen Seite haben, aber gleichzeitig eben auch, da wir basisdemokratisch arbeiten und in dem Sinne keine Geschäftsführung haben, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, an diese politische Dimension auch dran stoßen. Und dort in Einrichtungen, wo es viele Hierarchien gibt, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das dann von der Basis nach oben zu transportieren. Und da haben wir die Möglichkeit, das relativ ungefiltert weiterzugeben. In dem Sinne, dass wir die betroffenen Menschen in ihrer Lebenswelt einfach selbst auch sehen und mit denen sprechen. Mhm. Ihr sprecht selbst mit den betroffenen Frauen oder auch, es gibt ja auch sexarbeitende Männer durchaus. Oder wir haben eben die Frauen auch unten einfach im Café und sehen, was gerade aktuell ist. Also wie sich die Arbeit im Moment auch verändert. Im Moment gibt es einfach wieder mehr akut drogenbrauchende Frauen. Das war vor ein paar Jahren anders. Da gab es sehr viele Frauen, die sehr stabil substituiert waren, die uns besucht haben. Da können wir dann, wenn wir eben zu Terminen eingeladen werden, wo wir dann durchaus auch mal Politikerinnen treffen, einfach sehr klar und direkt erzählen, was sich in unserer Arbeit abzeichnet, weil wir das jeden Tag mitbekommen.
Bei uns hat sich das ein bisschen verändert, weil eine Forderung auch in der politischen und in der Lobbyarbeit immer war, redet nicht über die Sexarbeitenden, sondern redet mit ihnen, weil wir eher ein Sozialarbeiterinnen-Team lange waren und halt uns für die Rechte der Sexarbeitenden eingesetzt haben. Inzwischen haben wir auch eine Kollegin, die Sexarbeitserfahrung hat, was sehr wichtig und hilfreich ist für die Arbeit. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt Unterstützung haben in dem Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung, der sich vor 4 Jahren, glaube ich, gegründet hat. Da haben sich eben aktive Sexarbeitende, also es sind wirklich Männer, Frauen, Trans, auch mit Migrationserfahrung zusammengeschlossen und setzen sich für ihre Rechte selber ein. Und das entlastet uns, also klar, wir arbeiten sehr eng zusammen, und aber man kann zum Beispiel, wenn man Anfragen hat hier für Podiumsdiskussionen, dann auch immer wieder dieses Argument sagen, redet mit ihnen und nicht über sie. Wir haben ja auch nur einen gewissen Einblick in die Sexarbeit. Zu uns kommen Menschen, die Fragen haben oder die vielleicht auch Probleme und Schwierigkeiten haben. Wir kennen das pralle Leben durch die aufsuchende Arbeit, aber wir haben wirklich nur einen Ausschnitt und wir haben längst nicht die ganze Palette. Und das Milieu oder die Sexarbeit ist ein sehr komplexes Thema, was sehr, sehr viele verschiedene schildernde Facetten hat, wo man überall hingucken sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Deswegen finde ich das sehr hilfreich, dass es diese Gruppe jetzt gibt. Natürlich sind da engagierte Sexarbeitende, die auch bereit sind, ihr Gesicht zu zeigen, die in die Öffentlichkeit gehen, was für uns immer ein Problem war, weil viele gesagt haben, ja, ich kann darüber erzählen, aber Foto und so, nee, um Gottes Willen, auf keinen Fall, weil das Doppelleben auch immer noch eine große Rolle in diesem Job spielt, dass viele Angehörige oder Familienmitglieder oder Partner selbst nicht wissen, welchen Job diejenige oder derjenige ausübt.
Okay. Was sind denn gerade aktuelle Themen, die euch besonders umtreiben oder die eure, nennt ihr sie Klientinnen? Ich weiß nicht.
Die Frauen.
Wir sagen oft Besucherinnen im Café.
Die besonders umtreiben.
Naja, das Prostituiertenschutzgesetz. Am 1.7.2017 ist es in Kraft getreten. Wir haben lange mit in unserem Verband der Fachberatungsstelle für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter BUFAS uns ja, darüber ausgelassen und Stellungnahmen geschrieben und der Juristinnenbund hat sich dazu geäußert und der öffentliche Gesundheitsdienst und die Deutsche AIDS-Hilfe, also auch renommierte Einrichtungen, haben starke Kritik an diesem Gesetzesentwurf geübt. Leider haben wir überhaupt kein Gehör gefunden. Es wurden immer andere Strömungen, die eher gegen dieses Gesetz oder auch gegen Pro-Sexarbeit gearbeitet haben, eingeladen zu Anhörungen. Aber nun haben wir dieses Gesetz und das bietet eben ja, ganz viele Gefahren. Zum einen geht es um das Thema Datenschutz. Die Frauen und Männer und Transmenschen müssen sich anmelden bei einer Behörde und kriegen einen sogenannten Hurenausweis. Das kann dazu führen, dass es zum Zwangsouting kommt, wenn man diesen Ausweis, den man bei der Arbeit immer bei sich führen muss, vielleicht verliert, ist man erpressbar durch die Kunden oder auch wenn zu Hause dieser Ausweis aus der Tasche fällt und die Familie oder der Partner nicht weiß, was man tut, ist es irgendwie schon sehr unangenehm. Wir hatten damals gute Vorschläge, haben gesagt, man könnte das auf einer Chipkarte machen, wenn man denn schon diese Art des Ausweises herstellen will, die es eben heutzutage zur Zeiterfassung gibt oder wie bei den Krankenkassenkarten, wo der Chip drauf ist, der durch Lesegeräte dann, wo man dann den Inhalt lesen kann, das wurde abgelehnt und stattdessen ist es eben jetzt auf Papier der Bundesdruckerei gedruckt, so ähnlich wie die Duldungsausweise, Duldungspapiere. Es ist fälschungssicher angeblich, dieses Papier und das Foto, was mitgebracht werden muss, wird da drauf gedruckt, also auch nicht drauf gestanzt, sodass man es auch nicht abmachen kann. Der Klarname, das Geburtsdatum, das Herkunftsland, alles wird dort registriert. Sie müssen eine Meldeadresse auch angeben bei der Behörde, wo Sie erreichbar sind postalisch. Das muss also jetzt nicht die Heimatadresse sein, weil gerade für viele migrierte Frauen es ein ganz großes Problem ist, dass sie auf keinen Fall wollen, dass in ihrem Heimatland bekannt wird, in welchem Job sie hier arbeiten, weil es teilweise Herkunftsländer sind, wo Sexarbeit geduldet ist, rechtlich nicht geregelt ist oder gar verboten ist oder auch teilweise strafrechtlich verfolgt wird, was für diese Menschen nochmal das Ganze sehr brisant macht und viele sich, denke ich, deswegen auch entziehen dieser Anmeldung. Und das andere, was in dem Gesetz ist, ist, dass die Frauen nicht mehr in ihren Zimmern schlafen dürfen, da wo sie arbeiten. Also Arbeit und Wohnen soll getrennt werden, was ja auch ein guter Gedanke ist, ne, für die Psychohygiene. Das ist nicht so, dass wir das verkehrt finden, aber es ist einfach an der Realität vorbei, weil viele Frauen, die gerade aus dem Ausland kommen, hier für eine begrenzte Zeit sind und dann eben in dieser Zeit auch auf sich nehmen, in dem Arbeitszimmer zu wohnen, sich das auch nett einrichten und nicht in der Lage sind, auch finanziell sich nebenbei noch ein Hotelzimmer oder gar eine eigene Wohnung zu leisten. Das Gesetz ist sehr umfangreich. Es würde jetzt auch zu weit führen, jetzt hier alles zu erzählen. Aber das macht es eben auch sehr kompliziert für die Menschen, die jetzt, wenn sie legal hier in der Sexarbeit tätig sein wollen, danach zu handeln. Und das andere ist, dass die Bordelle bzw. Prostitutionsstätten ein Erlaubnisverfahren durchlaufen müssen mit sehr hohen Hürden, was teilweise ins Gewerberecht geht, teilweise aber auch ins Baurecht. Und es ist eben ein sehr, sehr komplexes Thema. Und was besonders schade ist, dass eben kleine Wohnungsbordelle, die gute Arbeitsbedingungen geboten haben, wo sich zwei oder drei Frauen zusammengetan haben und gemeinsam diese Wohnung betrieben haben, dass da jetzt eine als Chefin auftreten muss und eben dieses Erlaubnisverfahren durchlaufen muss und den anderen beiden dann diese Zimmer untervermietet. Da gibt es auch noch ganz viel Rechtsunsicherheit. Ich denke, vieles wird über gerichtliche Entscheidungen noch mal klarer werden im Laufe der Jahre. Das Gesetz heißt Prostituiertenschutzgesetz, ist alles andere als Schutz, es ist Repression und Kontrolle. Und also es wird eine Evaluation des Gesetzes geben, ich glaube ab 2022 soll die beginnen. Und danach gibt es dann eventuell noch die Hoffnung, dass an diesem Gesetz was verändert wird, was ich aber Ich glaube. Mhm. Nicht umsonst hat der Spiegel betitelt Deutschland das größte Bordell Europas, und das will natürlich keiner hier sein. Und wir eben auch im europäischen Ausland erleben, dass es da einen absoluten Rollback gibt mit Frankreich, gerade mit der Freierbestrafung, die da eingeführt worden ist. Holland rudert auch ziemlich zurück. Die waren ja immer sehr fortschrittlich, hat Deutschland sich auch oft dran orientiert, aber das ist auch nicht mehr so. Naja, in Schweden gibt es auch die Freierbestrafung und andere Länder diskutieren auch inzwischen darüber, sogar die Schweiz, die eigentlich sehr liberal mit dem Thema umgegangen ist.
Hast du eine Idee, die du mit uns teilen willst, woran das liegt, dass ihr ja mit all den anderen, die du gerade gesagt hast, gute Argumente vorgebracht habt, warum das jetzt keine so tolle Idee ist, Leuten einen Ausweis aufzunötigen, warum das trotzdem gemacht wird?
Zum einen liegt es sicherlich darin, dass es in einer schwarz-roten Koalition entstanden ist, das Gesetz, und dass es da auch Abstimmungsschwierigkeiten gab oder Positionierungsschwierigkeiten, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Das Prostitutionsgesetz von 2002 ist ja eigentlich der Anfang gewesen der rechtlichen Regelung. Das war ja auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Damit ist ja die Sexarbeit nicht mehr sittenwidrig und fällt unter § 12 des Grundgesetzes mit freier Berufswahl. Da gab es 3 Paragraphen, das war irgendwie einfach strukturiert. Aber es hat irgendwie in der Umsetzung nicht so funktioniert. Also bei jedem anderen Gesetz, Kindergeldgesetz oder wie auch immer, gibt es immer irgendwelche Empfehlungen oder keine Ahnung, wie man das jetzt da rechtlich genau nennt. Bei diesem Gesetz hat es das nicht gegeben und jedes Bundesland hat dann eben geguckt, gucken wir mal, wie wir das umsetzen. Von daher gibt es auch keine einheitliche Umsetzung des Gesetzes schon von damals. Aber es war ein Anfang, dass es eben nicht mehr sittenwidrig ist, dass es eine Erwerbstätigkeit ist, die legal ist. Und da man gemerkt hat, oder die Politik meinte, das Gesetz hat nicht das gebracht, was man sich davon erhofft hat, also auch gerade den kriminellen Aspekt des Milieus rauszuziehen, sprich Zwangsprostitution und Menschenhandel, hat man sich dann eben dieses umfangreiche Gesetz nochmal dazu erdacht. Und es steht auch in der Einführung drin, dass es zum einen dazu da ist, eben die Frauen oder die Menschen in der Sexarbeit zu schützen und ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken. Aber auf der anderen Seite ist auch klar benannt, es soll den Menschenhandel bekämpfen. Und das ist ein Grundproblem, was wir immer kritisiert haben. Es gibt reichlich Gesetze zur Bekämpfung des Menschenhandels und von Zwangsprostitution oder sexueller Ausbeutung oder wie auch immer. Rauf und runter gibt es den Kanon im Strafgesetzbuch. Wir brauchen eher ein Gesetz, wo klar ist, dass die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit besser geregelt werden. Und diese Vermischung, dagegen haben wir immer gekämpft und dagegen haben auch die anderen gekämpft, die Stellungnahmen abgegeben haben im Vorfeld, aber wir haben kein Gehör gefunden. Mhm. Und ich denke, letztendlich will man Sexarbeit möglichst außer Sichtweite haben.
Okay.
Ich glaube, es ist allen klar, dass man es nicht abschaffen wird, aber es soll nicht mehr so sichtbar sein.
Mit allen Konsequenzen sozusagen.
Naja, das Absurde daran ist ja, dass sie auf der einen Seite sagen, es soll ein Schutzgesetz sein, also mit diesen Regelungen. Man ist der Meinung, wenn jemand registriert ist und erfasst ist, und dann erfährt er auch einen polizeilichen Schutz unter Umständen, weil natürlich auch ein Datenabgleich da stattfindet. Und wie gesagt, das ist sehr komplex. Aber auf der anderen Seite treibt man die Menschen, die eben diesen Weg nicht gehen wollen, sich nicht registrieren lassen wollen, in die Illegalität, weil sie können dann nur noch schwarz arbeiten. Und sind darüber dann ja auch für uns schwer erreichbar. Und wir merken das jetzt schon bei der aufsuchenden Arbeit, gerade im Bereich Wohnungsprostitution, dass ganz viele Adressen, die immer da waren, jetzt weg sind. Wir wissen nicht, wohin sie sind. Ich glaube nicht, dass alle sich plötzlich beruflich umorientiert haben. Sie werden andere Plätze suchen und dort unter Umständen dann eben auch wieder erpressbar und ausbeutbar sein. Und damit ist der Schutzgedanke hinfällig.
Für diese Revision des Gesetzes bereitet ihr euch darauf vor? Sammelt ihr irgendwie?
Wir sammeln.
Okay. Ja.
Ja, es gibt bei dem Berufsverband ein sogenanntes Beschwerdeformular, wo jeder, jede da sich zu äußern kann, was ihr bei der Behörde passiert ist oder was überhaupt das Gesetz mit ihr macht. Das wird dann ausgewertet und das werden wir dann als Gegenpol zu dem nehmen, was die wissenschaftliche Erhebung bringen wird.
Ja, das sind ja Entwicklungen, die nicht nur erfreulich sind. Wie sieht es denn bei euch aus bei La Strada?
Das, was uns momentan in unserer täglichen Arbeit begegnet, ist das Thema Wohnungslosigkeit. Wir haben viele Frauen, die momentan auf der Straße leben, die in Notunterkünften leben, teilweise aber auch gar nicht die Schwelle in die Notunterkunft schaffen, weil der Substanzgebrauch eben auch dazu führt, dass sie vielleicht nicht in der Lage sind, die Regeln dort einzuhalten. Oder also wir haben auch viele Frauen, die psychiatrische Komorbiditäten aufweisen und dann auch nicht dazu in der Lage sind, in einem Vierbettzimmer zum Beispiel zu schlafen oder ein Zweibettzimmer ist manchmal schon zu viel. Wir kennen das aus der Arbeit, dass die Frauen häufig sehr unruhig sind, dass sie zum Beispiel dann in so einem Zimmer nachts hin und her tigern würden und das führt natürlich dann auch zu Konflikten mit der anderen Person, die da vielleicht schlafen möchte. Wir erleben momentan eine Dynamik, die sich für uns problematisch abzeichnet, weil Frauen, wenn sie keine Wohnung haben, keinen sicheren Ort für sich sozusagen, die Nächte häufig so durchleben, dass sie viel konsumieren, um nicht irgendwo einzuschlafen. Und das ist ein Kreislauf, der problematisch wird, wenn ja, es ist einfach der Alltag aus Konsum, Geld beschaffen und gleichzeitig zu wenig Schlaf besteht. Wir sehen da sowohl soziale als auch gesundheitlich ganz starke Verelendungserscheinungen und das ist unheimlich, heute das zu sehen. Also wie Menschen teilweise innerhalb von Tagen, Wochen unheimlich abbauen. Und eine Wohnung ist einfach eine Möglichkeit, um einen gewissen Status sozusagen aufrechtzuerhalten, um eine Tür hinter sich zumachen zu können, um auch vielleicht Körperpflege zu betreiben, dann, wenn ich gerade kann und wenn ich es möchte und nicht, wenn eine Unterkunft mir sagt, ich muss hier bis 8 Uhr oder 9 Uhr die Unterkunft verlassen haben, aber ich vielleicht nachts gearbeitet habe, um das Geld zu verdienen.
Ja. Und dafür, dass das jetzt so eine Entwicklung ist, mehr zu mehr Wohnungslosigkeit, gibt es auch irgendwelche gesetzlichen Neuerungen?
Ich denke, das ist ja aus vielen Großstädten bekannt, also dass Wohnungslosigkeit häufig ein Thema ist. Und ich denke, in Hannover ist es auch wie in anderen Städten, es einfach unterschiedliche Gruppen um kleinen Wohnraum buhlen. Also ich denke, es sind mehr Studentinnen geworden. Es sind mehr Menschen, die alleine leben. Es sind mehr Menschen, die im Alter vielleicht auch alleine leben. Und das sind häufig der Wohnraum, der einfach gefragt ist. Kleine Zimmer, ein-, Zwei-Zimmer-Wohnungen, die eben im ALG-2-Satz drin sind, die für Studentinnen attraktiv sind und genauso für alleine lebende Menschen. Und da ist ein Mensch, der eben drogengebrauchend ist, vielleicht nicht so attraktiv für Vermieter wie jemand, der studiert oder ein Rentner ist. So. Also,
habt ihr da dann auch irgendwelche Forderungen, die ihr aus eurer Arbeit
formuliert? Das machen wir auch. Also wir nehmen dann auch Kontakt mit Politik auf und Vertretern der Stadt und suchen das Gespräch und schreiben auch Briefe und schildern eben einfach das, was wir erleben, aber versuchen dann auch vorzuschlagen, wo wir sehen, was zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, eine Einrichtung zu schaffen, wo Nachhaltigkeit auch gegeben ist, also dass sie dann auch genutzt wird, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eben ein bisschen flexibel ist in dem Sinne, dass wir wissen, es gibt Frauen, die hätten gern Einzelzimmer, weil sie es brauchen. Aber genauso wissen wir auch, dass es Menschen gibt, die es nicht aushalten, alleine zu sein. Also dass man da nicht sagt, man hat nur Vierbettzimmer, man hat nur Zweibettzimmer, man hat nur Einzelzimmer. Und was wir immer wieder erleben, ist natürlich das Thema Tiere. Also ganz viele von den Menschen, die zu uns kommen, haben einfach Tiere. Diese Menschen haben ganz wenig Sozialkontakte häufig und die Begleiter, die in ihrem Leben durchgängig und konstant da sind, das sind die Tiere. Das sind Hunde, das sind Katzen, das sind Meerschweinchen, das sind Hasen. Jemanden dann mit einem Tier irgendwo unterzubringen, in einer Unterkunft oder auch in einer Wohnung, steigert sich dann eben nochmal die Schwelle überhaupt, das zu schaffen. Gleichzeitig ist das Tier eben enorm wichtig. Also da das abzugeben oder so kommt für viele dann auch nicht in Frage.
Für uns ist Wohnung oder Wohnen auch ein großes Thema, weil es eben wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und weil wir auch merken, dass bei Menschen aus dem osteuropäischen Ausland auch nochmal anders geguckt wird. Und die nicht unbedingt an erster Stelle stehen als mögliche Mieter. Und das Problem der Schufa-Auskunft ist auch ein Riesenproblem, weil das inzwischen alle Wohnungsbaugesellschaften als Argument nehmen, jemanden abzulehnen. Und es ist nicht mehr so, dass geguckt wird, sind es Mietschulden. Gut, dann geht es um die Verlässlichkeit, aber auch selbst wenn das nur ein Handyvertrag ist. Und das wird dann schon genommen und das finde ich sehr misslich. Also auch städtische Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsbaugesellschaften mit großem Anteil städtischer Beteiligung sind da auch so inzwischen unterwegs.
Wir arbeiten einfach hier mit Frauen für Frauen und also wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit einfach für die Zielgruppen, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, das, was bei uns sowohl bei Phoenix als auch bei La Strada von Interesse ist, ist einfach unsere Perspektive Menschen aufzeigen zu können, um vielleicht einfach auch zum Nachdenken anzuregen. Und wir wissen, dass sowohl Sexarbeit als auch Drogengebrauch emotional und moralisch hoch aufgeladene Themen sind, wo wir vielleicht einfach nochmal was mitbringen können, um ja einfach nochmal andere Sichtweisen auch darauf zu ermöglichen. Also wir arbeiten, können wir nochmal ganz klar sagen, akzeptierend im Kontext Sexarbeit und Drogengebrauch und sehen eben einfach, dass das auf der einen Seite eine legitime Entscheidung ist, um Geld zu erwerben in dieser Welt, wo es für uns total in Ordnung ist, wenn das eine freiwillige Entscheidung von einem Menschen ist. Wobei natürlich kann man immer Freiwilligkeit im Kapitalismus diskutieren. Aber letztlich gehen viele Menschen einer Erwerbsarbeit nach. Und Drogengebrauch ist auch etwas, wohinter etwas steckt. Also wir erleben einfach, dass es bei den Frauen, die wir in der Arbeit sehen, häufig eine Form der Selbstmedikation ist, um bestimmte psychische Erkrankungen aushalten zu können. Die Perspektiven, die wir mitbringen, ist für viele Menschen einfach etwas Neues. Und worüber wir uns immer freuen, ist, wenn sich jemand mit uns unterhält und bereit ist, das vielleicht erstmal aufzunehmen und auch zu bewegen im Kopf und einfach eine Möglichkeit hat, eine Perspektive vielleicht auch nochmal zu erweitern. Ohne jetzt unbedingt mitgehen zu müssen bei dem, was wir vertreten, aber ja, einfach nochmal eine neue Sichtweise mitbekommt.
Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Wir haben vorhin das neue Projekt erwähnt, wo wir unsere aussuchende Arbeit im Land Niedersachsen erweitern wollen. Untersuchen wir nach wie vor zwei engagierte Sozialarbeiterinnen, die Lust haben, in unserem engagierten Team mitzuarbeiten und die Lust haben, aussuchende Arbeit im Land Niedersachsen zu machen. Also sprich mobil mit einem Auto durchs Land zu fahren und die Orte aufzusuchen, wo sexuelle Dienstleistung angeboten wird. Und würden uns über zahlreiche Bewerbungen freuen.
Dann danke ich euch ganz herzlich. Alles Gute.
Danke.
Danke.